Guten Morgen. Wir betrachten zurzeit, hast du das auch noch? Wir betrachten zurzeit das Buch Nehemia. Und ich erzähle euch kurz diese Geschichte aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Nehemia weint, seine Heimat ist verwüstet, Gottes Ehre wird besudelt. Erster Höhepunkt beim persischen Großkönig Artaxerxes. Der König schickt Nehemia nach Jerusalem, um die Mauer zu bauen. Nehemia macht Pläne, er motiviert die Leute. Zweiter Höhepunkt, alle bauen mit. Es gibt feindlichen Widerstand, Streit, Mordpläne, aber die Mauer wird fertig. Gott baut seine Gemeinde, Happy End. Nein, noch nicht. Es gibt noch ein Problem. Und zwar ist die Stadt leer. Die Mauer ist fertig, aber die Menschen nicht. Gott erneuert seine Gemeinde. Er fängt klein an mit einem offenen Herz. Die Leute hören Gottes Wort und weinen. Sie sind so weit weg von Gott. Sie geben alles zu. Sie vertrauen auf Gottes Großzügigkeit. Und so kommen sie mit Gott wieder ins Reine. Und dann schließen sie eine feste Verbindung, eine feste Vereinbarung mit Gott. Sie treffen Vorkehrungen, um in Gottes Nähe zu leben, in Bezug auf Geld, ihre Beziehungen und ihre Zeit. Gott hat sie erneuert. Happy End. Nein, immer noch nicht. Schon wieder nicht. Wieder kein Happy End. Die Bibel erzählt eine reale Geschichte. Keinen Hollywood-Schmus, wo der Prinz und die Prinzessin mit 18 ein Abenteuer erleben und dann heiraten. Ich frage mich da immer, was kommt denn da nach dem Happy End in diesem Film? Da geht doch das echte Leben erst los. Da zeigt sich doch erst, ob der Prinz wirklich ein Held ist, wenn er jahrelang treu ist und heldenhaft und selbstlos. Und da zeigt sich erst, ob die Prinzessin wirklich die Schönheit hat, auf die es ankommt. Ein Herz voller Liebe, voller Selbstlosigkeit. Das Leben ist eben kein 10-Sekunden-Sprint. Es kommt nicht auf die erste Runde an, sondern auf die letzte. Die Jahrzehnte nach der Hochzeit, die sind dann das echte Leben. Und so ist es auch da bei Nehemia. Es geht weiter, das sehen wir schon allein daran, dass jetzt wieder zwei Kapitel lang Namenslisten kommen. Diese Listen strukturieren das Buch. Und jetzt kommt eben der Teil, wo es darum geht, durchzuhalten, treu zu bleiben. Oder sagen wir es lieber so, wie Gott es macht. Gott bewahrt seine Gemeinde. Sie kämpfen immer wieder mit denselben alten Problemen, derselben Selbstsucht, derselben Angst, demselben Misstrauen gegen Gott. Aber Gott bewahrt seine Gemeinde. Er bringt sie in seine Nähe. Er weckt dort Freude. Und dann bewahrt er die Freude. Und das sehen wir jetzt da in drei Abschnitten in unserem Teil, den wir heute betrachten werden. Und die fangen alle mit dem gleichen Buchstaben an. Die Vorgeschichte, die Feier und die Fortsetzung. Also mit welchem Buchstaben fangen Sie alle an? Mit D, richtig, mit D. Die Vorgeschichte, die Feier, die Fortsetzung. Ja, ich wollte nur schauen, ob ihr noch wach seid. Aber ihr seid wach, das ist toll. Also die Vorgeschichte, das sehen wir im Kapitel 11 und der ersten Hälfte von Kapitel 12. Es fängt damit an, Gott bringt in seine Nähe. Ich lese mal Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Zu dieser Zeit lebten in Jerusalem die Oberhäupter des Volkes. Dazu wurde aus dem Rest des Volkes jeder Zehnte durch das Los dazu bestimmt, ebenfalls in Jerusalem, der heiligen Stadt, zu leben. Die übrigen blieben in ihren Heimatorten. Und das Volk lobte alle, die sich freiwillig in Jerusalem niederließen. Sie waren bereit. Es hat sie gefreut, nahe zu Gott zu ziehen. Das waren erneuerte Menschen. Die waren bereit, für Gott umzuziehen. Wie wäre das jetzt für dich zum Beispiel, wenn wir jetzt das Los werfen würden und schauen, wer beim nächsten Einsatz von OAC dabei ist? Wann war der nochmal genau? Am Samstag. Um wie viel Uhr ist es? Um 10. Und wo trifft man sich da? Das wissen wir wieder nicht, weil der Chef hat es nicht gesagt. Wo treffen wir uns da? Also ich nicht, ich bin da in Wien, also deswegen bin ich nicht da.
Ich unterrichte. Beckergasse,
Beckergasse, Ecke Ringstraße. Samstag, 10 Uhr. Aber wie wäre es, wenn wir jetzt das mit per Los entschieden hätten, wer von euch dabei ist? Undenkbar? Zu radikal? Gott bringt die Leute in seine Nähe. Und dort schenkt er Freude. In Gottes Nähe kommt die Freude über ihn raus. Zur Zeit des Alten Testamentes hat es bedeutet Opferfeiern in der heiligen Stadt Jerusalem. Tempeldienst, Singen, Ordnung. Und die Listen in Kapitel 11 und 12, die gehen wir jetzt nicht im Detail durch. Sie zeigen uns aber etwas Wichtiges. Sie zeigen, Gott sorgt für den Weg in seine Nähe, in diese Freude. In all den schweren Zeiten, die Israel durchgemacht hat, Gott hat dafür gesorgt, dass die Freude auf seine Art rauskommen kann. Die Tempelmitarbeiter, Gott hat sie bewahrt. Die Sänger werden immer da extra betont in diesen Kapiteln. Gott hat sie bewahrt. Gott hält den Weg offen zu sich, in seine Nähe und in seine Freude. Er schenkt Freude in seiner Nähe. Und diese Freude, die breitet sich aus. In Kapitel 11, 25 bis 36, wenn du kurz in deiner Bibel draufschaust oder beim Nachbarn, der eine mitgenommen hat, dann siehst du, da wird erwähnt, wo die Israeliten alle wohnen. Und die wohnen nicht nur in dieser Mini-Provinz Juda des persischen Weltreichs, die wohnen auch jenseits der Grenzen. Die Freude breitet sich aus. Und in 11, 23 und 24, da wird erwähnt, dass es so eine Art Außenminister gegeben hat am Hof des Perserkönigs. Und der König selbst hat Gesang angeordnet. Und wir können uns vorstellen, wie der Botschafter Bericht erstattet und sagt, Majestät, ich melde, die Juden in Jerusalem haben auch im letzten Monat ihren Befehl gehorcht und rund um die Uhr Gott gelobt. Dabei haben sie auch besonders für Sie, Majestät, gebetet. Wir glauben, dass der Herr des Himmels und der ganzen Erde Sie liebt. Er ist gerecht und gnädig. Und wir flehen ihn an um Gnade für Sie. Das ist Evangelisation. Die Freude, die breitet sich aus. Und das ist das Muster in der Vorgeschichte. Gott zieht Menschen zu sich und er sorgt für Anbetung. Er bewahrt seine Gemeinde und die Freude, die breitet sich aus. Durch die schwersten Zeiten hindurch hat Gott das so gemacht, jahrhundertelang. Diese Vorgeschichte, die macht uns allen, die macht mir Hoffnung für die kommenden Jahre und Jahrzehnte, bis wir von Jesus hören, recht so, du treuer und guter Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Jetzt kommen wir zur Feier. Karl hat schon angefangen, uns das vorzulesen in Kapitel 12, 27 bis 43. Die Dankfeier für die Mauer, die ist ein Riesenfestival. Sie ist ein Beispiel für die Freude, die Gott in seiner Nähe schenkt. Gott bringt wieder in seine Nähe. Die Leute kommen zum Feiern nach Jerusalem und sie reinigen sich. Kapitel 12, Vers 30. Und die Priester und die Leviten reinigten sich und sie reinigten das Volk und die Tore und die Mauer. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass jeder Mensch einfach so in Gottes Nähe kommt. Wir Menschen sind von Gott getrennt und brauchen Reinigung, um in die Nähe dieses heiligen Gottes zu geraten. Und Gott schenkt ihnen das. Er macht rein. Gott bringt in seine Nähe und Gott schenkt dort Freude. Nehemia choreografiert da einen Festumzug mit Musik, Dankchören und Würdenträgern. Also das ist so eine Art Marsch für Jesus auf der Mauer. Es gibt zwei Chöre, der eine geht so und der andere geht so. Und dann treffen sie sich vor dem Tempel und da wird gefeiert. Sie singen, sie machen Musik und sie grillen ihre Schlachtopfer. Ja, die Schlachtopfer, die haben sie nicht einfach nur verbrannt und auch nicht alles den Priestern gegeben. Die haben sie auch gegessen, es war auch Grillen. Freude. Ich lese mal vor die Verse 40 bis 43. Und die beiden Dankchöre stellten sich am Haus Gottes auf. Ebenso ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir. Und die Priester Eliakim, Maaseia, Miamin, Michaia, Elioenai, Secharia, Hanania mit Trompeten. Und Maaseia und Shemaia und Eleasa und Usi und Johanan und Malkia und Elam und Esa. Dann ließen sich die Sänger unter der Leitung von Yisrachaya hören. Und sie schlachteten an diesem Tag große Schlachtopfer und freuten sich, denn Gott hatte sie mit großer Freude erfüllt. Und auch die Frauen und die Kinder freuten sich. In Gottes Nähe ist Freude. Ein paar von euch schauen sehr skeptisch. In Gottes Nähe ist Freude. Und diese Freude, die breitet sich aus. Vers 43 geht ja so weiter. Und die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Die haben so einen Lärm gemacht, das schaffen wir da gar nicht. Viel lauter als alles, was wir da an Freudengesängen zustande bringen. Die Freude war weithin zu hören. Und das ist natürlich eine Einladung. Kommt alle her zu Gott. Werdet rein. Freut euch mit. Das ist Evangelisation. Freude ist ansteckend. Genauso wie es der Stefan gesagt hat. Wenn du einen guten Witz hörst, dann lachst du. Und dann möchtest du ihn auch weitererzählen und hoffst, du kannst ihn dir merken. Die Freude ist ansteckend. Oder kennst du das, wenn du dich riesig über irgendwas freust und dann sprudelt das über und ist ansteckend. Die Freude in Gottes Nähe, die breitet sich aus. Das ist die Feier. Gott zieht die Menschen zu sich, er macht sie rein, er bringt sie zum Jubeln und die Freude, die breitet sich aus. In dieser feindlichen Umgebung, mit Feinden im Norden, Süden, Osten, Westen, da bringt Gott sein Volk so ansteckend zum Jubeln. Und das macht uns natürlich auch wieder Hoffnung. Hoffnung, dass er das heute mit uns macht. Aber auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, bis wir die Stimme hören, die sagt, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Das war die Vorgeschichte und die Feier. Und jetzt kommt bald die Fortsetzung, aber vor der Fortsetzung bitte die nochmal raus, Stefan. Es ist abgesprochen übrigens. Und ich möchte dir noch zwei Fragen stellen. Mit Mikrofon. Also Stefan, was macht dir bei OAT die größte Freude? Ich habe jetzt dauernd gesagt, dass in Gottes Nähe Freude ist, die ansteckend ist und OAC ist ja sowas wie Freudenvermittlung, weitergeben. Ja, also,
ja. was macht mir die größte Freude? Ich habe, wie ich darüber nachgedacht habe, über die Frage, also das ist gar nicht so leicht auf den Punkt zu bringen. Es sind sicher verschiedene Sachen. Also eines, was mir als erstes eingefallen ist, ist, was mir wirklich Freude macht, ist, wenn jemand anderen was zeigen kann und der macht es dann selber, entwickelt auch ein bisschen seine eigene. Genau, es bringt seine eigene Persönlichkeit ein. Also zum Beispiel eine junge Frau, die war Missionarin in Frankreich, war bei Reach Out dabei und ich habe etwas gezeigt, es war eine kleine Routine und die macht dann aus dem wirklich was noch viel Tolleres, als ich das gemacht habe. Das hat mir sehr gefallen. Das ist toll. Das andere ist mit Kindern, das ist, also wenn ich müde bin oder so, bin ich lieber fast bei Kindern als bei Erwachsenen, also das geht mir sicher sehr, das Herz sehr auf. Also mit Kindern, das ist eine große Freude. Und das Dritte, was mir schon, war nicht am Anfang so, aber direkt vor den Leuten, ganz nahe an den Leuten stehen. Also wenn auf der Straße die Leute nahe rankommen und du kannst mit ihnen reden, das ist toll. Weil sie nicht weit weg bleiben.
Geht es dir eigentlich manchmal so, das ist jetzt nicht, das ist jetzt spontane Zusatzfrage. Geht es dir eigentlich manchmal so, dass du vorher gar nicht hingehen willst und nachher froh bist?
Ja.
Ist das oft?
Heute nicht mehr so oft, aber es passiert hin und wieder. Ja. Ja. Am Anfang war es so, dass wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Ich habe viele Einsätze gehabt, wo ich Bauchweh gehabt habe und am Klo gesessen bin. Aber ich habe gehen müssen, weil andere auf mich gewartet haben. Ja. Aber ich kann mich an kaum einen Einsatz erinnern, wo ich nicht, oder wo wir auch insgesamt, nicht nur ich, sondern das Team, wo wir demotiviert zurückgekommen sind. Vielleicht gehst du nicht, es ist nicht so leicht rauszugehen, aber du kommst immer eigentlich mit der Dankbarkeit zurück. Das, ja.
Cool, super. Und dann habe ich auch schon gesagt, dass es eben drauf ankommt, dran zu bleiben und dass nicht die erste Runde zählt, sondern die letzte. Was hilft denn dir eigentlich dabei, dran zu bleiben? Oder wie habe ich das wirklich gesagt? Beim Durchhalten mit Jesus.
Also zum einen einmal, was jetzt die Einsätze betrifft, wenn ich alleine wäre, ich gestehe euch, ich würde normalerweise wahrscheinlich heimgehen und aufhören. Also ich brauche das Team, ja, Team, und wenn es nur einer ist, das ist schon mal, also das nicht alleine sein. Und ich so ist es auch im Glauben, ja, also einfach im Glaubensleben mit Jesus jemand anderen da zu haben, der nachfragt, guter Freund, der auch mal ruhig auch mal wirklich rein, also wirklich auch unangenehme Fragen stellt, aber sehr ermutigt auch, das, genau, nicht alleine sein.
Und so einen Team. Freund hast du irgendwo, oder?
Ja.
Ja, super.
Ja, genau.
Super. Kommen wir beten noch für den Stefan, wenn du schon mal da bist, dann beten wir gleich für die. Und ihr könnt alle ja mal aufstehen und mitbeten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dem Stefan hilfst, dran zu bleiben an dir. Und wir danken dir auch für diesen Freund, den er erwähnt hat, der ihm auch dabei hilft. Und für die anderen Arten, wie du hilfst. Und wir danken dir, dass du ihm Freude schenkst in seinem Leben mit dir. Nicht nur, wenn er den Dienst tut, sondern auch in allen möglichen anderen Situationen. Danke, dass du nahe bist. Ich bitte, dass du dem Stefan viel Freude schenkst für das, was vor ihm liegt. Und wir bitten dich für OAC, dass es wächst und gedeiht. Aber wir bitten dir jetzt besonders für den Straßeneinsatz am nächsten Samstag in Wels am Vormittag, bitten dich um gutes Wetter, um gute Begegnungen und Gespräche. Und wir bitten dich auch, dass du Arbeiter in deine Ernte schickst, dass genug Leute mitmachen. Und wir bitten dich, dass der Stefan fit ist und das erlebt, dass er wieder diesen Grund zur Freude hat, dass er ganz nah an den Menschen dran ist und ihnen die beste Botschaft weitergibt, die es gibt auf der Welt. Herr, wir bitten dich auch, dass Menschen sich aufmachen für dich am nächsten Samstag und selber in Gottes Nähe kommen. Schenk dir diese Freude. Amen. Danke. Okay. Super. So, jetzt kommt die Fortsetzung. Ab Kapitel 12, 44. Weil diese Nähe bei Gott, bei der großen Feier und die Freude, die bleiben eben jetzt kein Strohfeuer. Das ist kein kurzes High, zwischenhoch in einem grauen, grauen Leben. Mein Gott bringt die Leute dazu, dass sie bei ihm bleiben und sich laufend an ihm freuen. Gott schenkt Freude. Das sehen wir zum Beispiel im Vers 44. Da steht am Ende, Juda hatte seine Freude an den Priestern und an den Leviten, die im heiligen Dienst standen. Und Gott bewahrt diese Freude. Weil die Leute sich so freuen, treffen sie jetzt Vorbereitungen, dass die Anbetung und die Nähe zu Gott weitergeht. Sie machen Ordnung. Das kannst du da alles noch durchlesen, ab Vers 44, Kapitel 12, Vers 44. Sie machen Ordnung, sie verwalten die Vorräte. Sie geben die Abgaben, damit die Sänger weiter singen, damit die Priester weiter dienen, damit die Reinigung weitergeht. Diese Nähe zu Gott ist jetzt ein Lebensstil. Und die Freude breitet sich aus. Da steht in Vers 47, steht ein bisschen mehr da, aber wenn man die Beifügungen und Nebensätze weglässt, dann steht da, ganz Israel gab die Anteile für die Sänger und Torhüter, die Weihegaben für die Leviten. Ganz Israel wird da erwähnt. Nicht nur Juda, die briefmarkengroße Provinz des Perserreichs. Ganz Israel war mit von der Partie. Manchmal denkst du vielleicht, die da vorne, die machen das eh. Vielleicht siehst du dich manchmal eher so als Zaungast oder als Glaubensrentner. Aber Gott ruft dich auch in seine Nähe, immer näher zu ihm, in seine Freude. Er ruft dich in ein aktives Leben mit ihm. Wenn du Christ bist, dann gibt es keinen Stillstand. Es geht immer näher zu Jesus hin und das bedeutet auch, aktiv zu werden mit ihm. Es gibt kein die da vorne und ihr da drunten. Wir sind eine Gemeinde. Ganz Israel macht mit. Die Fortsetzung bedeutet einen Lebensstil der Nähe zu Gott und der Anbetung. Gott schenkt Freude. Die Fortsetzung bedeutet auch fortwährendes Hören auf Gottes Wort. Und hier lesen Sie jetzt ein Wort Gottes in Kapitel 13 am Anfang und dann setzen Sie es um. Gehorsam gehört in der Nähe Gottes auch dazu. Gehorsam gegenüber Gottes Wort ist Anbetung. Und ich glaube, das führt zu Freude. Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Und jetzt lesen wir diese Worte, die da stehen am Anfang von Kapitel 13. An jenem Tag wurde aus dem Buch des Mose vor den Ohren des Volkes vorgelesen. Und man fand darin geschrieben, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Versammlung Gottes kommen sollte für ewig. Denn sie waren den Söhnen Israel nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen und hatten Bileam gegen sie angeheuert, sie zu verfluchen. Aber unser Gott hatte den Fluch in Segen verwandelt. Und es geschah, als sie das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Was soll das? Du denkst jetzt vielleicht, na, so ein Dämpfer. Jetzt war alles gerade so schön idyllisch. Okay, das mit dem Mitmachen, okay, das war vielleicht nicht ganz so idyllisch. Hoffentlich doch. Aber was soll das jetzt? Was hat das hier verloren? Haben diese Worte vielleicht auch etwas mit Freude und Anbetung und Nähe zu Gott zu tun? Also zuerst, ich hoffe, dass euch das allen klar ist, dass das nicht ausländerfeindlich gemeint ist. In der Bibel geht es nie gegen Ausländer. Und ich beweise dir das aus dem Buch Esra. Das Buch Esra kommt in unseren Bibeln direkt vor dem Buch Nehemia. Und eigentlich ist das nur ein Buch, Esra, Nehemia. Bei den Juden ist das immer noch ein Buch. Wir sind also noch im gleichen Buch. Und in Esra 6,21, da siehst du, dass Fremde, Ausländer, Refugees willkommen sind bei der wichtigsten Feier der Juden. Und da steht nämlich in Esra 6,21, doch nicht nur die heimgekehrten Israeliten aßen vom Passa, sondern auch alle, die sich vom Götzendienst der heidnischen Bevölkerung getrennt hatten, um mit ihnen zusammen Jahwe, den Gott Israels, zu verehren. Es geht nicht um Abstammung, um Nationalität. Es geht um den Glauben. Wenn du diese Geschichte mit den Ammonitern und mit den Moabitern bei Mose anschaust, dann zu Hause, in 3. Mose 22 fängt es an, wenn du die Geschichte mal anschaust, dann siehst du, da geht es um Menschen, die feindselig sind gegen Gott. Die würden nie diesen Loswurf aus Nehemia 12 mitmachen. Gottes Wille ist zweitrangig. Gottes Reinigung, Gottes Nähe haben sie nicht erlebt. Das weckt alles bei ihnen keine Freude. Es geht also auch bei Nehemia nicht um Abstammung, sondern um Glauben. Wer nicht an Gott glaubt, wer feindselig gegen Gott ist, der ist beim Tempelgottesdienst nicht dabei. Der kriegt auch keine Chance, die Versammlung im Tempel irgendwie auseinander zu dividieren oder den Glauben zu verbiegen. Klärung hilft bei Bewahrung. Der Glaube an den Gott der Bibel, der ist immer exklusivistisch-inklusivistisch. Im Alten Testament waren nicht Jahwe-Verehrer herzlich eingeladen, Gott kennenzulernen und lieben zu lernen und dann im Tempel mitzufeiern. Aber wer Gott feindlich gegenübersteht, der war im Tempel nicht willkommen. Das ist gleichzeitig einladend und ausladend. Und bei uns jetzt, wir sind nicht mehr im Alten Testament, sondern im Neuen, bei uns sind die Gottesdienste für alle Menschen offen. Ja, das macht das Neue Testament ganz klar. Können wir später noch darüber diskutieren, wenn du möchtest. Aber es ist ganz klar, dass wir damit rechnen und uns das wünschen, dass alle möglichen Leute bei uns im Gottesdienst sind. Alle sind herzlich willkommen, egal wo du herkommst, egal was du glaubst. Du bist hier willkommen. Aber wir Christen haben auch so etwas Inklusivistisch-Exklusivistisches. Ja, die Erlösung, die steht allen Menschen offen. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Und das Abendmahl, das ist ein Zeichen, eine Einladung, Jesus zu vertrauen. Aber wer Jesus nicht dient, und das ist ja, wenn man zu ihm Herr sagt, dann heißt das ja, dass ich ihm diene. Wer Jesus nicht dient, wer nicht von Jesus rein gemacht worden ist, der nimmt besser nicht teil am Abendmahl. Das Abendmahl ist auch gleichzeitig einladend und ausladend. Und wir werden es miteinander feiern, heute. Alle, die daran glauben, an Jesus als ihren Herrn und Erlöser glauben. Gott bewahrt seine Gemeinde in Freude und Anbetung. Und das zeigen diese Kapitel im Buch Nehemia, die wir heute betrachtet haben. Wir sehen, wie Gott immer wieder Menschen in seine Nähe bringt, wie er Freude weckt und die Freude sich verbreitet. So war die Vorgeschichte, so war es bei der Dankfeier und so wird die Fortsetzung. Mir ist am allerwichtigsten heute die Freude. Ist dir das klar, dass die Freude in Gottes Nähe dazugehört? Vielleicht erlebst du aber keine Freude. Woran liegt das? Bist du gerade weit weg von Gott? Die Berufung zum Übersiedeln nach Jerusalem ist für dich eine Frechheit, ein Affront. Und Gott hat nicht mehr diesen Stellenwert, sondern es gehen vor die Arbeit, die Freizeit, das Haus, die Schule, irgendwas. Komm zurück. Oder es ist etwas, das du bereinigen musst. Eine Beziehung, einen Konflikt, eine Schuld. Irgend sowas vergiftet deine Freude über Jesus. Dann lass dich reinigen. Komm zum Herrn und sag zu ihm, bitte vergib mir. Und er wird treu und gerecht sein und dir vergeben und dich reinigen von jeder Missetat. 1. Johannes 1. Christen ohne Freude sind zum Weinen. Bitten wir Gott um seine Nähe und seine Freude. Bitten wir ihn, dass er uns sogar mit so viel Freude erfüllt, dass das ansteckend wird. Und bitte jetzt einfach mal Gott für die Person links und rechts neben dir. Die ist vielleicht jetzt gerade nicht in der Lage dazu, so etwas zu beten. Aber Gott bringt ja Menschen in seine Nähe. Das möchte er ja. Das ist ja sein Ziel. Beten wir also gemeinsam laut dieses Gebet. Ich bitte euch, dass ihr das laut mitsprecht, wenn wir für die Menschen links und rechts neben mir beten. Da steht's. Herr Jesus, ich bitte dich für die Person links von mir und für die Person rechts von mir. Bring sie in deine Nähe. Mach sie rein. Erfülle sie mit deiner übersprudelnden Freude. Amen. Und denk mal dran, das echte Leben mit dem Herrn, das besteht aus jahrelangem Vertrauen. Da werden wir immer wieder dieselben Schwierigkeiten erleben. Welche Vorkehrungen hast du getroffen für deine persönliche Fortsetzung? Für die letzte Runde, wann immer die sein wird. Bist du treu in einem Bibelkreis dabei? Hast du dir das angewohnt, oft in der Bibel zu lesen? Hast du eine Person, so wie der Stefan, eine Person, der du ehrlich sagst, was los ist? Gibt es irgendwelche Ammoniter und Moabiter in deinem Herzen, die raus müssen? Wir nehmen uns kurz ein paar Sekunden Zeit der Stille, wo du über diese Fragen nachdenken kannst und mit dem Herrn darüber sprichst. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Ziel ist, uns in diese Freude des Herrn eingehen zu lassen und schon jetzt die Freude zu kosten. Danke, dass du gut bist. Und wir bekennen dir, dass unsere Freude oft weg ist, weil sie vergiftet wird durch Dinge, die uns wegziehen von dir. Weil wir weg sind von dir. Herr, und wir bekennen dir jetzt still im Gebet, was das ist. Wir loben dich, dass du sagst, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, du treu bist und gerecht. Und dass du uns die Sünden vergibst und uns reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Wir danken dir dafür. Amen. Gott ist so gnädig. Er bringt mich immer wieder zurück zu ihm. Ich bin so dankbar dafür. Durch gläubige Freunde, durch Menschen im Hauskreis, durch die Bibel. Und das macht er auch bei dir. Nach der letzten Runde wird es auf die Art im Himmel ein Happy End geben. Gott bewahrt seine Gemeinde, weil er für uns gestorben ist. Die Leute damals haben gefeiert, weil sie nahe am Tempel waren. Wir haben auch Grund zum Jubeln und der Stefan wird uns jetzt nochmal das vor Augen führen, ist auch abgesprochen, was wir da jetzt voller Freude feiern.
Einfach mal loslassen. Zwei Seile, weil zwei Teile im Leben. Ich bin draufgekommen, auf der einen Seite ein Leben, das ich gerne herzeige, das lebe ich, aber ich lebe auch. Es gibt auch Teile in meinem Leben oder Leben, das ich nicht gerne herzeige. So verberge ich gerne. Manchmal weiß ich aber gar nicht ganz genau, wo hört das eine auf, wo fängt das andere an. Und darum merke ich auch immer wieder, dass es Sachen gibt, die nicht passen. So geht es mir auch heute, so war das früher bei mir. Und deswegen dieser Klotz hier, der das darstellen soll. Hörst du einfach mal? Viele von uns, wir möchten den Klotz irgendwie verstecken, vielleicht unter den Teppich kehren. Vielleicht ist es nicht ein Klotz, sondern eben irgend so ein Haufen. Ja? Und der wird immer größer. Und ich merke, ich bin jetzt bald 44 Jahre alt und ich glaube eher, dass der Klotz größer wird und nicht kleiner. Lass dir ein Seil jeweils fallen, irgendeines. Und dieser Klotz, der hat die Angewohnheit und diese Sachen, die haben die Angewohnheit, dass sie mich fesseln. Und das sind nicht nur jetzt schlechte Gewohnheiten, wie vielleicht Nasenbohren, sondern, ja, und auch nicht nur was Falsches, was man tut. Manchmal sagen wir Christen, Sünde ist das, was man Falsches tut. Es geht noch viel, viel tiefer. Es ist meine Einstellung, mein Misstrauen Gott gegenüber, dass ich Gott nicht ranlasse, dass ich mich zurückziehe in meinem Frust, was auch immer es ist, und ich lasse Gott nicht ran. Und dann quillt es auf und wird wie ein Krebsgeschwür, der vieles kaputt macht. Ich habe jetzt zwei Symbole, bitte die zwei Seile durchfädeln. Und die sollen für zwei Personen stehen. Übrigens mache ich das sehr, sehr gerne auf der Straße und das, was ich so toll dran finde an dieser Illustration ist, Menschen bleiben wirklich bis zum Schluss stehen und man kann sehr, sehr viel sagen. Klar, natürlich, sie wollen nämlich die Auflösung sehen. Gell? Ich auf der einen Seite, klar, erkennbar, das ist ein Mensch wie du und ich, so wie ich früher mal ausgeschaut, ich habe mal Haare gehabt, gell? Manchmal mache ich dann einen Witz dazu, den erspare ich mir jetzt. Einfach mal so ein bisschen kürzer. Und hier auf der anderen Seite eine Person, und viele sagen, wie kann das eine Person sein? Ich habe die noch nie gesehen. Das soll ja ein Symbol sein für Gott. Ja? Und egal, was du über Gott denkst, was wir über Gott denken, Gott sagt von sich aus, dass er uns liebt. Dass er sich wünscht, dass wir ihm nahe kommen können. Dass wir ihn kennenlernen können. Dass das, was uns blockiert, zwischenmenschlich, aber vor allem, was zwischen uns und Gott steht, dass das wegkommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich muss auch sagen, solche Situationen kommen natürlich auch jetzt immer wieder, auch in meinem Leben vor. Dass sich da was einschleicht. Dass ich was einnisten will. Dass die Beziehung zwischen Gott und mir irgendwie ein bisschen schwierig macht. Was mich von Gott vielleicht auch trennt. Und ich schaffe das alleine nicht. Ich kann das nicht lösen. Das ist Sünde. Das ist Sünde. Das ist das Grundproblem, das wir Menschen haben. Dass so eine Beziehung von uns aus einfach, ich kann das nicht machen. Ich schaffe das nicht. Aber das Wunderbare ist, dass Gott eine Lösung dafür geschaffen hat. Genau deswegen ist Jesus gekommen. Zu Ostern haben wir daran gedacht, dass Jesus all das, was uns von Gott trennt, all unsere Schuld, all das Böse, all das Kaputte, dass Jesus bereit war, das auf sich zu nehmen. Deswegen ist er gestorben am Kreuz. Brutal hingerichtet ist er worden. Aber damit war es nicht vorbei. Sondern am dritten Tag ist er auferstanden. Wir kennen die Geschichte. Die Jünger haben gedacht, es ist Game Over, es ist vorbei, keine Chance. Die haben nicht erwartet, dass Jesus den Tod besiegt. Aber das ist passiert. Und deswegen wollen wir jetzt bei 3 anziehen. Am dritten Tag war das Grab leer. Weil das passiert ist, gibt es eine Hoffnung, gibt es eine Chance, dass unser größtes Problem, unsere größte Trennung wirklich aus der Welt geschafft wird. Auf 3. 1, 2, 3. Der Klotz ist weg. Und alles, was ich machen muss, ist eben nicht meine religiösen Bemühungen, sondern Jesus vertrauen. Ehrlich ihm gegenüber sein und sagen, Jesus, so geht's mir. Und ich schaff's nicht. Bitte hilf du mir. Ich möchte dir vertrauen, dir alleine. Ich möchte dir ganz nahe sein. Danke, dass du für mich gestorben bist.